Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Christiane Florin. Guten Tag. Ein vielgefragter Mann ist heute in den Kulturfragen im Deutschlandfunk, der Soziologe Steffen Mau. Oder sollte ich sagen, der ostdeutsche Soziologe, Herr Mau?
Na, lieber der Soziologe. Ich habe jetzt noch nicht von einem Bremer oder Thüringer Soziologen gehört, auch nicht vom Westdeutschen. Also ich bin lieber ein allgemeiner Soziologe.
Steffen Mau lehrt Makrosoziologie an der Humboldt-Universität in Berlin. Er ist aufgewachsen in Rostock, genauer gesagt in Lüttenklein. Das ist ein Neubaugebiet, das Anfang der 70er Jahre entstanden ist. Und über diesen Stadtteil hat er ein Buch geschrieben als Soziologe und als Lüttenkleiner. Und gerade steht er mit einem anderen Buch in den Bestsellerlisten mit seiner Analyse ungleich vereint. Wir nutzen heute Steffen Maus geistige Produktivität für unsere Deutschlandfunk-Denkfabrik, für das Jahresthema, das unser Publikum gewählt hat. Und gewählt haben Sie: Es könnte so schön sein, wenn eine Reise in die Zukunft. Wir zeichnen diese Kulturfrage in unserem Berliner Funkhaus am Mittwochnachmittag auf. Herr Mau, es könnte so schön sein, wenn. Wie geht dieser Satz für Sie weiter?
Wenn es Formen der sozialen oder gesellschaftlichen Kooperation gäbe, die uns dazu bringen würde, dass wir große Herausforderungen meistern können und auch bestimmte Lösungen für anstehende Krisen finden.
Und wovon ist abhängig, ob es diese Formen der Kooperation gibt?
Ja, es gibt ja so ein generelles Dilemma, also dass es Dinge gibt, die individuell rational sind oder auch als vernünftig erscheinen, aber sozusagen kollektiv unvernünftig sind. Es sind ja viele Dinge, ob das jetzt Konsumentscheidungen sind oder das Wirtschaften oder das Verhältnis von kurzfristigem Handeln und langfristigem Handeln, wo wir häufig ein Auseinanderfallen haben und gar nicht dazu in der Lage sind, Dinge, die wir als richtig und gut erkannt haben, dann auch gemeinschaftlich umzusetzen.
Haben Sie ein aktuelles politisches Beispiel dafür?
Ja, die Klimatransformation ist natürlich das allergrößte Beispiel. Wir wissen ja, dass jetzt in Deutschland die Zahl der Klimawandelleugner relativ gering ist, ne, im einstelligen Bereich. Die allermeisten Leute sagen, der Klimawandel ist ein gesellschaftliches Problem, das muss von der Politik gelöst werden und wir sind durchaus auch bereit, da ein Stück weit mitzugehen. Aber das setzt sich nicht in eine Art von Handeln um, weil solche Transformationsprozesse eben komplexe Koordinationsaufgaben sind und wo sich Leute auch letzten Endes auf so ein Projekt verpflichten müssen, im Wissen darum, dass alle anderen sich auch darauf verpflichten lassen. Das ist im Moment nicht gegeben und dann fällt man eher sozusagen auf sein eigenes Individuelles zurück, guckt, wo man irgendwie Nutznießer sein kann oder wo man die eigenen Zwecke am besten erfüllen kann. Und das führt eben dann dazu, dass wir kollektiv häufig irrational handeln.
Jetzt haben Sie schon mehrmals ein Wort verwendet, das in dieser ganzen Reihe, es könnte so schön sein, häufig benutzt wird, nämlich das Wort Transformation. Und das weckt doch bei vielen gerade nicht die Assoziation, oh, das wird schön, diese Transformation, sondern das ist eben so ein technokratisches, abschreckendes Wort. Gibt es dafür eine bessere Formulierung?
Ja, als Wissenschaftler, Sozialwissenschaftler habe ich da geringere Berührungsängste.
Sind Sie frei von solchen Emotionen?
Ja, weil das ein konzeptionell aufgefüllter Begriff ist, der nicht immer ganz treffsicher ist, das gebe ich zu. Ich glaube, der Begriff hat eine bestimmte Belastung, auch durch Transformationserfahrungen, die Menschen in der Vergangenheit gehabt haben, sodass man ihn nicht so ganz ungeschützt und unbefleckt weiter benutzen kann.
Sie sind 1968 geboren, ich auch. Können Sie sich erinnern, wie Sie sich mit 18, also Mitte der 1980er Jahre, eine schöne Zukunft vorgestellt haben?
Naja, ich komme ja aus der DDR und 86 gab es einerseits die enorme Stagnation der DDR, dass man als Heranwachsender spürte, dass man relativ schnell an Grenzen kommt, dass bestimmte Freiheiten nicht da sind. Das war einem so in so einem kindlichen Gemüt noch nicht bewusst, aber Heranwachsende haben das sehr stark gespürt. In der Frage der Berufsauswahl, auch in der Frage von Freizeitaktivitäten, von Freundschaftsnetzwerken, Dingen, die man eigentlich machen wollte. Auch Reisen hat natürlich eine große Rolle für uns damals gespielt. Und gleichzeitig ist 86 natürlich Tschernobyl, also die erste große ökologische Krise, die auch vielleicht einen anderen Bewusstseinszustand kollektiv herbeigeführt hat. Im Osten natürlich nicht offiziell diskutiert, aber wir haben natürlich alle Westfernsehen geguckt. Und dann ist es natürlich auch mit Gorbatschow verbunden. Und ich hatte schon die Hoffnung mit Gorbatschow, dass es zu Öffnungsprozessen kommen könnte, die dann auch in die DDR rüberschwappen. Wir hatten ja Glasnost und Perestroika so als Leitbegriffe dieses Umbaus. Und da gab es so ein Fünkchen Hoffnung, so ein Silberstreifen Schleif am Horizont, von dem man noch nicht wusste, ob da zukünftig das gesamte Wetter bestimmen wird.
Sie sagten gerade, Sie haben Westfernsehen geschaut und diese hoffnungsvolle Perspektive auf Gorbatschow und Glasnost und Perestroika war ja auch eine, die durch die westlichen Medien verbreitet wurde. Hatten Sie damals auch eine Vorstellung davon, wie sich Gleichaltrige in Westdeutschland, in der Bundesrepublik, eine schöne Zukunft vorstellten?
Die Bundesrepublik war in gewisser Weise so eine Derrick-Gesellschaft, ne? Okay, die kannte man jetzt aus diesen Abendkrimis oder aus anderen so Familienserien, wo man sich das angeguckt hat. Aber es gab natürlich auch andere Formen des Journalismus, der ein bisschen tiefer auch in die Sozialverhältnisse eingedrungen ist.
Derrick hätte ich jetzt auch nicht als Journalismus verbucht.
Ja. Nee, ich auch nicht. Aber sozusagen, das sind natürlich so Alltagsbilder, ne? Die dann wach werden, wie Leute so wohnen, wie die miteinander umgehen, wie die sprechen, was für Autos die fahren. Da hat man die Bundesrepublik natürlich schon stark als Konsumgesellschaft gesehen, ne? Als sehr wohlhabende Mittelstandsgesellschaft, wo auch viele Sachen so gesättigt sind und wo die Leute sich irgendwie überlegen, wo sie als nächstes in Urlaub fahren, wo Italien oder Frankreich zur Auswahl standen, wo auch junge Menschen ein Auslandsjahr, Semester gemacht haben oder ein Schuljahr im Ausland. Und das waren natürlich Sachen, die waren für DDR-Bürger absolut verschlossen. Aber das hatte natürlich einen riesigen Reiz. Es ist so, schon als DDR-Bürger, man hat ja jetzt nicht von Paderborn geträumt, sondern eher von Paris, ne? Also die Bundesrepublik spielte schon eine Rolle, aber nicht so im Sinne so einer utopischen Landschaft, in die man gerne hineinwandern möchte.
Also dieses politische System, das war nicht der Sehnsuchtsort, das war nicht der Raum der Freiheit.
Naja, es gab so diese Bonner Republik und die Bonner Politik. Es ist auch interessant, dass man ja so intensiv sich damit beschäftigt hat. Die Ostdeutschen und die DDR-Bürger konnten eigentlich fast alle Bundesminister aufzählen, aber ohne das jetzt sich sozusagen selbst als Traumdemokratie anzunehmen. Ne? Das ist dann nochmal was anderes, das Wissen darüber und das andere, eine soziale Vorstellung oder auch eine Art von sozialen Wünschen zu entwickeln, die dann nur darauf zielen, dass man da irgendwie ankommen möchte. Ich glaube, das spielte keine so große Rolle.
Und 89, da lebten Sie schon in Berlin?
Ja, ich war da Soldat, während die Mauer gefallen ist. Ich hatte zwar schon so einen halben Fuß in Berlin vor meiner Zeit bei der Nationalen Volksarmee, aber ich war direkt zum Mauerfall und dann bis Anfang 1990 war ich Grundwehrdienstleistender der Nationalen Volksarmee.
Und war das so ein Moment, in dem Sie dachten, Glasnost, Perestroika, Freiheit, da geht ein Wunsch in Erfüllung, da erfüllt sich eine Hoffnung?
Absolut rauschhafte Zustände, Adrenalin pur, aber durch den gesamten Gesellschaftskörper, das war schon was unglaublich Fantastisches. Das Pulverisieren dieses alten Regimes und auch der Zwänge der Diktatur einerseits. Und es gab ja in der DDR auch so ein Interregnum, ne? Also die alte Macht zog sich zurück und die neue war noch nicht da. Das war Ende 1989, dann bis zum Sommer 1990. Und dann mit dem Beitritt zur Bundesrepublik sind halt Dinge auch wieder verriegelt worden, da wurden auch wieder Ordnungsstrukturen dann etabliert. Aber in dieser Zwischenzeit hatten die Autoritäten eigentlich jede Art von Anerkennung verloren. Ne? Auch so DDR-Volkspolizisten oder andere Leute spielten eigentlich keine große Rolle mehr. Die hat man dann auch ja schlichtweg ignoriert. Manche sprechen ja auch vom langen Sommer der Anarchie. Gut, ich war da 21, ist natürlich ein fantastischer Zustand. Die Gleichzeitigkeit vom Jungsein, aber auch vom gesellschaftlichen Aufbruch.
Also Transformation als was ganz Positives. Die friedliche Revolution von 89 ist ja mit dem Ruf verbunden, zunächst wir sind das Volk. Und dann verwandelte sich dieser Ruf in wir sind ein Volk. Und der damalige Bundeskanzler der Bundesrepublik, Helmut Kohl, hatte einen 10-Punkte-Plan, weil er dachte, das dauert noch etwas, ne, bis aus den zwei Staaten eins wird. Und dann ging das aber viel schneller, vermutlich auch, als die Politprofis erwartet haben. Bei den ersten Wahlen oder bei den letzten Wahlen zur Volkskammer und den ersten richtig freien Wahlen dann 1990 hat ja dann die CDU wirklich abgeräumt, mehr als die Bürgerrechtler. War das die Hoffnung, also der Westen ist schöner?
Ja, das gab natürlich einen Sog in Richtung Westen, weil er in vielerlei Weise attraktiv war. Ne? Es war eben auch schon eine etablierte Demokratie, aber es war auch ein Wohlstandsland mit unglaublich vielen Konsumgelegenheiten. Es war auch im Prinzip ein Land, wo man erstmal sagte, okay, da ist jetzt all das schon da und da muss man bestimmte Dinge nicht selber erfinden oder selber bauen. Also der Beitritt hat natürlich auch für viel Entlastung gesorgt, ne? Also wenn man in so einen Fertigstaat, wenn man da hinzukommt, dann muss man nicht alles selbst organisieren und man hat eben auch einen potenten Transformationspartner. Also das hat bestimmte Vorteile gehabt, gleichzeitig natürlich auch ein paar Nachteile. Die Bürgerrechtler sind wahnsinnig marginalisiert gewesen dann nach der letzten Volkskammerwahl. Und es ist auch interessant zu beobachten, also jetzt auch im Zusammenhang mit den Entwicklungen heute, gerade auch in Sachsen, sozusagen diese ersten Rufe, wir sind ein Volk und auch der Drang zur schnellen Einheit ist eben auch eher etwas gewesen, was sozusagen auch aus Sachsen zunächst mal kam, wo heute eben auch die größte Kritik an der Bundesrepublik beheimatet ist.
Es gab auch damals schon Stimmen, also im Rahmen dieser ganzen Diskussion, wie wird jetzt die Einheit sozusagen verfassungstechnisch ermöglicht, die gesagt haben, so ein Beitritt zum Grundgesetz, das ist eigentlich zu wenig, sondern es müsste eine neue Verfassung geben, in die beide deutsche Staaten etwas einbringen. Sagen Sie im Rückblick, die hatten recht?
Ja, es gab damals auch große Protestveranstaltungen gegen diese ganz schnelle, auch sehr technisch kalte Einheit. In Berlin gab es Demonstrationen gegen ein neues Großdeutschland, wie man das dann so aus linker Perspektive kritisiert hat. Deutschland, Hals, Maul. Demonstrationen hießen die damals, also 1990. Diese Arten von Gegenstimmen, die sind eigentlich damals auch beiseite gewischt worden. Ne? Da hat man immer gesagt, das sind jetzt irgendwie ewig linke Kritiker. Aber ein Punkt ist eben gemacht worden, ne? Dass man eben sagen konnte, okay, dieser sehr schnelle Weg in die Einheit hat große Vorteile gehabt, aber er hat langfristig auch soziale Kosten gehabt, die wir heute eben auch sehen. Und da würde ich sagen, die Neubegründung oder auch die Neuformierung eines gemeinsamen politischen Bewusstseins, die hat man damals ein Stück weit vermieden, indem man gesagt hat, ihr kommt jetzt einfach in die Bundesrepublik, wir weiten uns in der Fläche aus und damit ist die Sache eigentlich erledigt. Alles andere muss man nicht weiter diskutieren. Das ist ja auch eine These, die ich vertrete in meinem Buch, dass ich sage, ja, die Wiedervereinigung steht eigentlich für eine Unternutzung des demokratischen Potenzials, das aus der Revolution im Herbst 1989 hervorging, und für eine Übernutzung des nationalen Potenzials politischer Mobilisierung. Also vor allen Dingen ist die Vereinigung legitimiert worden dadurch, dass alle Deutsche sind, ne? Dass Deutsche zu Deutschen beitreten und alle anderen Fragen, gemeinsame Verfassungsgebung und so weiter, die hat man dann letzten Endes sich nicht mehr gestellt.
Sie hören die Sendung Kulturfragen im Deutschlandfunk. Ein Gespräch mit dem Soziologen Steffen Mau über das Thema unserer Denkfabrik. Es könnte so schön sein, wenn. Wie ließe sich denn heute noch etwas von dieser Stimmung, die Sie beschrieben haben für das Jahr 89, diese Zeit der Anarchie, diese Offenheit, diese Zeit der Möglichkeiten ja auch. Wie ließe sich da etwas von nutzen? Konservieren kann man es ja nicht.
Ja, man kann das auch wahrscheinlich nicht neu erzeugen, aber wir sind ja historisch in einer ganz anderen Situation, wo wir von der Erosion der Demokratie sprechen oder bestimmte Arbeiten auch von sozusagen sterbenden Demokratien, den Risiken des Rechtspopulismus, auch dem wachsenden Misstrauen gegenüber demokratischen Institutionen und demokratischen Akteuren. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Verunsicherung und wir haben auch eine ganze Menge Skepsis gegenüber der Demokratie. Wir laufen eigentlich in eine völlig andere Richtung und gleichzeitig wünschen wir uns natürlich alle eine Art von Revitalisierung, dass wir sagen, ja, die Demokratie ist doch eigentlich was Fantastisches, das müssten wir jeden Tag feiern. Es ist schwierig, das zu denken in den gegebenen Strukturen, ne, weil die Parteien eben schwächer werden. Die verlieren Mitgliedern, die verlieren auch an gesellschaftlichem Zuspruch und die Fähigkeit der Parteien, gesellschaftliche Konflikte zu absorbieren und in gewisser Weise damit auch einzuhegen und vielleicht sogar zu pazifizieren, die hat sich doch dramatisch verringert. Wir haben jetzt immer das Gefühl, ja, da ist eine ganze Menge Druck auf dem Kessel, da köchelt andauernd was hoch und das kann auch relativ schnell zu einer Art von Konflikteskalation führen, die sich dann nicht mehr einfangen lässt.
Waren Sie eigentlich Anfang des Jahres bei einer der vielen Demonstrationen für Demokratie dabei?
Ja, ich bin da auch hingegangen und fand das auch ein tolles Gemeinschaftsgefühl, das so ja doch Zuversicht gespendet hat. Die Nachhaltigkeit war halt nicht besonders groß.
Ich habe mich gefragt, warum gab es das nicht in dem Maße vor den Landtagswahlen jetzt nochmal?
Ja, wahrscheinlich, weil man so eine Art von Mobilisierung nicht auf Dauer stellen kann, sondern die nutzt sich dann ab. Dieses Erregungsmoment, das bleibt eben nicht. Ne? Also dann gehen die Emotionen wieder zurück. Und hier ist das ja unmittelbar auch auf ein Ereignis, nämlich bestimmte Enthüllungen über Remigrationspläne zurückzuführen gewesen, wo die Leute eben gesagt haben, hier ist jetzt eine rote Linie überschritten. Vor den Landtagswahlen, glaube ich, gab es eine ganze Menge auch nochmal zusätzlicher Verunsicherung, auch durch das Ereignis in Solingen, wo man doch das Gefühl hat, man gerät da zunehmend in eine Defensive. Und die demokratischen Kräfte haben vielleicht auch ein Stück weit erstmal abgewartet, wie die Wahlergebnisse sein werden.
Wenn Sie Wahlergebnisse sehen, dann sonntagsabends, auf welche Zahlen schauen Sie zuerst?
Ich schaue zunächst einmal auf die soziale Strukturierung der Zustimmung zu Rechtspopulismus oder zu rechtsextremen.
Das heißt, Sie gucken zuerst aufs Wahlergebnis der AfD und dann, wählt die?
Ja, wer wählt die? Und da sehe ich eben, okay, die AfD ist relativ stark eine Arbeiterpartei geworden. Ne? Bildungsgrad, berufliche Position spielen eine große Rolle für die Wahrscheinlichkeit, die AfD zu wählen. Je weiter unten in der Sozialstruktur, desto größer die Zustimmung zur AfD, dass wir enorm starkes Stadt-Land-Gefälle haben in Ostdeutschland. Und besonders interessant fand ich die Altersstrukturierung, ne? Dass die über 70-Jährigen ja nur zu 18 oder 19% die AfD gewählt haben, aber die unter 25-Jährigen zu 36 oder 38%, also doppelt so viel. Und das widerspricht so ein bisschen bestimmten Annahmen, wo man sagt, okay, die ostdeutschen Älteren sind jetzt diktatursozialisiert, deswegen neigen die dann auch einer autoritären Partei zu. Und dann würde man denken, ja, okay, die Jüngeren sollten das jetzt ein Stück weit weniger sein, aber es sind gerade die Jüngeren, die das tragen. Und das hat sicherlich auch was mit der Übertragung bestimmter Narrative in Ostdeutschland zu tun, die auch aus der Diktatur hervorgehen, das ist unbestritten. Aber es hat sicherlich auch mit anderen Formen der politischen Sozialisation zu tun, also mit Fragen der sozialen Medien. Und es hat sicherlich auch was mit der starken Organisationskraft der AfD, aber auch ihrer Vorfeldorganisationen zu tun, die jetzt mehr und mehr an die Jugend rangehen.
Eines der zentralen Wörter in rechtspopulistischen, rechtsradikalen Kampagnen ist ja das Wort wieder. Also es soll wieder so schön werden wie, und dann der Zeitraum ist etwas offen, ne? Vor 40 Jahren, vor 90 Jahren oder wie im Kaiserreich. Und es kann wieder so schön werden, wenn bestimmte Leute verschwinden. Ne? Also wenn die da oben irgendwie verschwinden und wenn die Migranten verschwinden. So ist ja diese Erzählung. Können Sie sich diese Art der, ich nenne das aggressive Nostalgie, können Sie sich das erklären, wo die herkommt, auch bei Jüngeren, die eigentlich gar nicht so einen Bezugspunkt wieder haben?
Ja, natürlich eine bestimmte Verklärung, auch Geschichtsklitterung, aber auch eine Form von Retropie, ne? Also als Gegenbegriff zur Utopie, dass man wieder in was zurückkehren will, was irgendwie kontrollierbar war, wo bestimmt auch Ordnungsvorstellungen realisiert werden, wo es auch so Sehnsüchte gibt nach so einem geschützten nationalen Raum, so einem nationalen Schneckenhaus. Das sind ja inhaltlich unrealistische Konzepte, weil wir in einer globalisierten, stark vernetzten Welt leben, weil Migration dazugehört, weil auch die Wirtschaft letzten Endes von globalen Vernetzungen abhängig ist. Warum schlägt das bei den Jüngeren so ein? Ich glaube, weil viele Leute eben auch ein Gemeinschaftsbedürfnis haben und das für diese Jugendlichen jetzt auch in diesen lokalen Kontexten in rechten Szenen ausgelebt wird. Ne? Also jeder Mensch sucht nach Anerkennung, gewinnt so seine politischen Vorstellungen in der Auseinandersetzung mit Peers, also mit Gleichaltrigen. Und wenn man so eine starke Dominanz so von rechten Kulturen hat, dann spielt das sicherlich eine Rolle. Und es gibt auch eine These, die sagt, okay, die Jugend verhält sich natürlich auch immer in Reaktion auf gesellschaftlich etablierte oder als dominant empfundene Gruppen. Und diese Art von reaktionärer Grundhaltung bei den Jugendlichen ist natürlich auch eine Provokation bestimmten Eliten gegenüber.
Sehen Sie sich persönlich eigentlich als Teil einer Elite?
Ja, wäre jetzt auch Quatsch zu sagen, ich wäre nicht Teil einer Elite. Ich bin an einer Berliner Universität Professor und nehme natürlich auch an bestimmten Elitendiskursen teil. Und ich würde mal denken, da wird man dann auch automatisch Teil einer Elite. Der Begriff wird ja oft sehr kritisch gesehen. Ich verwende den rein soziologisch, dass ich sage, ja, Eliten sind eben gesellschaftliche Leit- oder Führungsgruppen, die eine bestimmte Funktion einnehmen. Aber das Interessante daran ist, weil wir ja auch heute ein bisschen auf die, sozusagen über die Zukunft sprechen, dass wir immer gedacht haben, es gibt so etwas wie einen natürlichen Wertewandel. Der setzt sich vor allen Dingen generational durch. Das heißt, die Älteren sind noch konservativer, hängen noch mehr am Alten, haben auch in ihrer primären jugendlichen politischen Sozialisation eine ganz andere Zeit erfahren. Und dann kommt eine junge Generation, die ist schon in viel liberaleren Umwelten aufgewachsen. Für die ist Migration eine Selbstverständlichkeit. Die kennen gar keine andere Welt als eine, wo Diversität auch als was Positives gesehen wird. Und die tragen dann sozusagen die veränderten Werte in die Gesellschaft hinein und dann kommen wieder neue und die liberalisieren sich noch weiter. Das war so eine Grundvorstellung seit den 70er Jahren. Und die trägt heute nicht mehr, sondern wir sehen eben in den jüngeren Generationen und auch bei den Erstwählern relativ starke Formen der Regression, ne, des Zurückgehens auf sehr traditionale, traditionalistische, konservative, chauvinistische Wertvorstellung.
Aber bei einer Mehrheit ja eben nicht. Wir sprechen ja jetzt hier über eine Minderheit. Ne? Zwar eine nicht ganz kleine, aber trotzdem ist die Mehrheit ja liberal eingestellt und emanzipatorisch.
Ja, das ist aber es ist sozusagen kein automatischer, linearer Prozess mehr. Und das kann man in vielen Feldern sehen, auch im Hinblick auf die Einstellung zur Migration. Das ist doch in den jüngeren Generationen, ob durch ökonomische Verunsicherung, ob durch neue Zukunftsängste, ob durch die Digitalisierung, dass die Dinge nicht so einfach so fortschreiten, sondern wir auch viele Elemente sozusagen von solchen Gegenbewegungen haben, wo das Pendel wieder in eine andere Richtung ausschlägt.
Wir haben jetzt häufiger das Wort Narrativ benutzt oder Erzählung. Was könnte denn eine positive Erzählung sein, die zugleich nicht schönfärberisch ist? Also auch ein Angebot für die immer noch Mehrheit, die eben nicht rechtspopulistisch, rechtsradikal, rechtsextrem wählt.
Ja, das ist in gewisser Weise die 1-Million-Dollar-Frage.
Deshalb stelle ich sie
Ihnen. Ich gehe so mit meinem Kollegen Andreas Reckwitz eigentlich mit, der sagt, es gibt nur noch so eine Art von Risikopolitik oder eine Politik des Negativen. Ne? Also die meisten politischen Angebote, die wir haben, die zielen eigentlich auf eine Art von Schadensabwehr. Ne? Es darf nicht schlechter werden oder bestimmte Probleme müssen wir einigermaßen managen. Wir haben fast kein Projekt mehr, das eine positive, also wirklich umfänglich positive Zukunftsvision vermittelt, wie das früher mal das sozialdemokratische Projekt oder Aufstieg durch Bildung oder Wohlstand für alle oder solche Dinge waren. Und das gibt es nicht mehr. Ja, wie könnte das aussehen? Es fällt mir auch schwer, das auszubuchstabieren, weil wir einfach in der Welt von multiplen Krisen leben, wo eben wir Herausforderungen haben, von denen wir eben wissen, dass wir den Leuten nicht mehr so ohne weiteres versprechen können, dass es irgendwie so ein zum Beispiel lineares Wachstum gibt oder immer mehr von allem. Und diese Gesellschaft ist immer mehr, die ist gewisserweise aus ökologischen Gründen, aber auch durchaus auch aus sozialen und technischen Gründen doch an ihre Grenzen gestoßen. Bei vielen Dingen, auch technischen Innovationen, da wissen wir, ja, jetzt gibt es irgendwie neue Technologien, die sollen uns Zeit sparen, aber sie sind gleichzeitig eben auch zeitfressend. Ne? Also setzt ja kaum irgendwie was frei. Jetzt muss man keine Briefe mehr schreiben und zum Briefkasten bringen, aber man kriegt eben hunderte Mails und muss sich da irgendwie durcharbeiten. Und das ist ja in vielen Bereichen so. Das heißt, es fehlt doch uns in gewisser Weise, ja, oder es gibt sowas wie so eine Verkümmerung von Zukunftsoptionen und würde ich schon sagen, dass wir das bräuchten.
Aber von wem kommt das? Also wer ist sozusagen dafür verantwortlich, dass sich sowas entwickelt?
Traditionell waren das natürlich immer politische Akteure, ne? Oder im engeren Sinne auch Parteien, die mit Programmatiken oder vielleicht auch mit Ideologien verbunden gewesen sind. Also die Leitideologien des 19. und 20. Jahrhunderts wie Liberalismus und andere, die haben eigentlich immer darauf gezielt, sozusagen ein umfassendes gesellschaftliches Konzept anzubieten, in das sich dann sozusagen einzelne politische Entscheidungen einordnen. Heute haben wir eine andere Art von Politik, also eine ad-hocistische Politik, ne, die reagiert auf bestimmte Dinge, Krisenereignisse und versucht, die dann irgendwie zu bewältigen. Das ist eher so ein Fahren auf Sicht oder so ein Durchwursteln, sodass die großen Linien verloren gehen und die Leute auch gar nicht genau wissen, wo die Politik eigentlich hin will. Und häufig auch letzten Endes gibt es auch einen Mangel an Zuversicht, dass die Politik überhaupt in der Lage ist, das zu bewerkstelligen. Denn Politik sitzt ja auch, ist ja nicht omnipotent, sondern sitzt in unglaublich vielen Zwängen. Wir erleben das ja bei der Diskussion um Migration und so weiter. Da bauen sich ja jetzt alle auf und pumpen sich auf und tun so, als ob sie jetzt übermorgen alle Fragen, die sich darum drehen, irgendwie lösen könnten. Aber wer sich da ein bisschen auskennt und mal genauer hinschaut, der wird eben feststellen, dass man zwar hier und da eine Stellschraube drehen kann, aber man kann jetzt die Migration nicht aus der Welt schaffen, selbst wenn man das wollte. Ne? Wir können auch nicht unsere internationalen humanitären Verpflichtungen aufgeben. Wir sind in ein europäisches Regelwerk eingebunden. Also viele Dinge sind nicht einfach disponierbar durch die Politik. Die gesamte Gesellschaft ist sich einig, dass die Deutsche Bahn besser werden muss. Und man weiß wahrscheinlich auch, wie das geht, aber man schafft es nicht, das umzusetzen.
Interviews, die mit ganz großen Fragen beginnen, enden sehr oft mit der Deutschen Bahn.
Ja, notorisch, klar.
Ich danke Steffen Mau. Das waren die Kulturfragen im Deutschlandfunk mit dem Soziologen Steffen Mau, der sich auf die Denkfabrik eingelassen hat. Habe ich darüber gesprochen, wie alles so schön sein könnte, wenn und was uns davon abhält oder ermuntern könnte, Visionen zu entwickeln. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Mitdenken. Hier im Deutschlandfunk folgt jetzt Kultur heute.